Breitband-Topic.
Das Leak oder Leaken, das steht noch nicht im Duden, aber es gehört schon zu unserem, ja man könnte fast sagen, alltäglichen Wortschatz, zumindest in den Medien. Im Wiktionary, dem Online-Wörterbuch, steht es aber immerhin schon. Vertrauliche, als geheim eingestufte, politisch brisante Informationen, zumeist mit Hilfe einer Enthüllungsplattform im Internet der Öffentlichkeit widerrechtlich zugänglich machen. So wird es da definiert. Und genau das passiert seit 10 Jahren und genauso lange wird auch darüber gestritten. Haben die verschiedenen Leaks, zum Beispiel von Chelsea Mannings oder Edward Snowden und vielen anderen ein goldenes Zeitalter der Transparenz eingeläutet? Oder sind solche Leaks vielleicht doch eher so eine Art Werkzeug des Bösen, weil sie Regierungsarbeit verhindern, Menschen in Gefahr bringen können und manchmal gar nicht die ganze Wahrheit an den Tag bringen, sondern nur einen bestimmten Teil, der vielleicht dazu geeignet ist, einen ganz bestimmten politischen Gegner zu diskreditieren. Und es ist eigentlich egal, wie man dazu stand. Eine Sache war bis jetzt immer klar. Diese Leaks hatten zumindest den Ruf, geheim und verborgen zwar, aber halt dennoch wahrhaftige Informationen zu enthalten und halt an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber das ändert sich gerade scheinbar mit Berichten über sogenannte vergiftete Leaks, Tainted Leaks, die geschickt platzierte Fehlinformationen in dem ganzen anderen enthalten. Konstantin Hühn hat die Einzelheiten.
In Frankreich ist der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Macron Ziel eines Hackerangriffs geworden.
So hieß es im Mai in der Tagesschau über die jüngste Enthüllungsaktion. Statt Whistleblowern beschaffen immer öfter anonyme Hackergruppen die veröffentlichten Informationen. Sie erscheinen auf Seiten wie 4chan, den zwielichtigen Hinterhöfen des Internets. Und ihre Wahrhaftigkeit ist fraglich geworden.
Macrons Wahlkampfteam erklärte, Teile davon seien gefälscht. Diesen Verdacht äußerte auch die Wahlkommission.
Es mehren sich die Anzeichen für staatliche Verwicklungen und für einen gezielten Einsatz zur Rufschädigung und Desinformation. Leaking im Dienst der Propaganda. Welche Ausmaße diese Form des Leakens angenommen hat, zeigt nun eine Studie des Citizen Lab der Universität Toronto.
Diese Studie beschreibt eine ausgedehnte Hacking- und Desinformationskampagne mit Verbindungen nach Russland. Sie gibt Hinweise darauf, wie Dokumente eines bekannten Journalisten und Russlandkritikers manipuliert und dann geleakt wurden, um bestimmte Propagandaziele zu erreichen.
Die Forscher haben eine globale Hacking-Kampagne ausfindig gemacht. Betroffen sind über 200 Ziele aus 39 Ländern, darunter viele Politiker und Journalisten. Die Spuren der Angriffe sollen zu einer Gruppe russischer Hacker zeigen, die auch für den Angriff auf Macron verantwortlich sein könnte. Gegenüber früheren Angriffen erkennt die Studie einen Taktikwechsel. Statt einfach belastende Tatsachen zu veröffentlichen, setzen die Hacker nun verstärkt auf die Vermischung mit falschen Informationen.
Wir nennen diese Technik Tainted Leaks, beschmutzte Enthüllungen. Die Studie illustriert, wie das Abfischen von Passwörtern und Tainted Leaks zusammen benutzt werden, um allgemeines Misstrauen und Desinformation zu säen.
Eine mögliche Gegenstrategie hat Macrons Wahlkampfteam angewandt. Weil sie mit Hackerangriffen rechneten, integrierten sie selbst einige gefälschte Dokumente, um die Hacker zu verwirren und einen potenziellen Leak zu delegitimieren. Eine Meta-Fälschung quasi. Der Wahrheitsgehalt geleakter Informationen wird damit nicht gerade vertrauenswürdiger. Zweifel am Heilsversprechen reiner Wahrheit, das mit dem Leaken einst verbunden war, sind aber noch aus einem anderen Grund angebracht.
The fact that a medium is not something neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up.
The medium is the message. Das lehrte schon der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan. Die Akteure, die das Leaken ermöglichen, sind nie bloße Vermittler. Durch ihre Entscheidungen darüber, welchen Quellen sie trauen, welche Dokumente sie veröffentlichen und welche nicht und zu welchem Zeitpunkt das geschieht, nehmen sie Einfluss auf die Botschaften, die in der Welt landen. Diesem Einwand können sich auch die wohlmeinendsten Leaker nicht entziehen.
Und was das für die journalistische Arbeit mit Leaks bedeutet, das wollen wir gleich hier genau erklären mit Frederik Obermeier, der unter anderem die Panama Papers mit aufbereitet hat. Vorher gibt's Musik, genauer gesagt Barock-Pop, so nennt zumindest Clam seine Musik. Ein Beispiel dafür ist dieser Song hier, Lunar Love.
Passion, you beam bright blue, and we've only seen
31 days like this. You ask me under moon glow, have you ever known the night in space? I see you with my eyes closed and I know by morning I won't remember your name.
Luna Love von Clam hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns gerade mit sogenannten vergifteten Leaks beschäftigen. Also eigentlich sollen Leaks ja verborgene Wahrheiten ans Tageslicht bringen, aber das kann man eben auch missbrauchen, indem man nur gezielte, für eine Partei hilfreiche Informationen leakt oder aber in dieser großen Menge von Daten, die Leaks ja oft enthalten, gezielt einzelne falsche Informationen versteckt. Und dann spricht man von sogenannten Tainted Leaks, also vergifteten Leaks. Man könnte auch sagen, naja, das wäre vielleicht am Anfang dieser ganzen Leak-Debatte ein Problem gewesen, aber mittlerweile ist der gängige Weg ja, dass solche Daten an Journalisten und Redaktionen oder ganze Arbeitsgruppen gehen und dort aufgearbeitet und erst dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Aber so einfach ist es nicht. Am Beispiel der Panama Papers kann man sehen, wie diese Arbeitskette geht. In dem Leak ging es darum, wie Firmen und Menschen Geld in Steueroasen verschwinden lassen, und aufgearbeitet wurde das vom Internationalen Konsortium investigativer Journalisten. Der Anstoß dazu kam unter anderem von Frederik Obermeier, der als Teil des Investigativteams der Süddeutschen Zeitung diese Panama Papers Enthüllung mit initiierte und koordinierte. Frederik Obermeier hat mit Steuerleaks Erfahrungen und zum Beispiel auch an den Offshore-Leaks, Luxemburg-Leaks oder Swiss-Leaks mitgearbeitet, und ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen, wie sich jetzt die Arbeit mit Leaks im Laufe der Zeit geändert hat und jetzt noch mehr ändern kann vielleicht, wo es prominente Beispiele eben für diese vergifteten Leaks gibt, also Enthüllungen, die zu großen Teilen wahr sind, aber eben auch gezielte Falschinformationen enthalten können. Und meine erste Frage gestern war, wie diese neue Spielart der Tainted Leaks das Phänomen Leaks generell verändert.
Ich glaube, es ist kein neues Phänomen, offen gesagt. Ich glaube, wenn man sich auch irgendwie eine Zeit, bevor es die großen Leaks, die Gigabyte- und Terabyte-Leaks gab, wo was per mündlicher Weitergabe quasi geleakt wurde, indem ein Informant einem Journalisten was erzählt hat, ich glaube, auch dort gab es schon sowas wie Tainted Leaks. Es gab Personen, die in ein 90% wahres dann doch eine falsche Information eingebaut haben, um entweder den Journalisten zu diskreditieren oder zum Beispiel einen politischen oder wirtschaftlichen Gegner. Deswegen, glaube ich, war es nur ein bedauerlicher, aber auch ein irgendwie natürlicher Schritt, dass es jetzt in dem Zeitalter der digitalen Leaks auch Einzug gehalten hat.
Und, aber glauben Sie, dass es damit zu Ende ist oder dass es noch andere Spielformen geben wird? Also wie zum Beispiel jemand, der angeblich von einem Leak betroffen ist, leakt selber etwas, um wiederum andere Sachen zu verdecken? Muss man mit sowas auch rechnen?
Ich glaube, dass es sich mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen und Behörden durchaus Gedanken machen, wie sie auf Leaks reagieren können. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch eine Spielart sein könnte, mit einer Art Gegenleak zu reagieren, um quasi das Leak von einer Art publizistisch zu bekämpfen. Ich glaube, wir als Journalisten werden damit auch umgehen können, genauso wie wir mit Leaks und auch zum Teil ja, vergifteten Leaks umgehen können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Neue ist aber tatsächlich diese Terabyte, also einfach diese Unmengen an Daten. Was wird dadurch erschwert?
Durch die schiere Größe der derzeitigen Leaks. Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren waren noch die größten Leaks so ein paar hundert Gigabyte. Jetzt sind wir schon im Terabyte. Bereich ist es nahezu unmöglich für einen einzelnen Journalisten und auch für eine Gruppe von Journalisten, jedes einzelne Dokument eines solchen Mega-Leaks zu prüfen. Wenn man zum Beispiel auf die großen Leaks der Vergangenheit schaut, sind das, wenn man es ausdrucken würde, immer Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Seiten Dokumente. Dort jede Seite anzuschauen und zu überprüfen, ist nahezu unmöglich. Deswegen ist natürlich auch das Risiko, dass eine Seite mal untergejubelt wird, also dass eine Seite gefälscht ist in einem Haufen von Millionen authentischer Dokumente, das steigt natürlich.
Das heißt, dann kann man aber auch davon ausgehen, wenn Sie so ein großes Leak bekommen, dann wird nicht alles durchsucht und dann sozusagen das Beste rausgenommen, sondern man greift sich den Fakt, den man zu sehen bekommt, in der Kürze der Zeit sozusagen, und nimmt dann den. Ist dann in dem Ausschnitt von einem Leak, den man nimmt, kann man da aber sicherstellen, dass die Informationen korrekt sind? Und wenn ja, wie machen Sie das?
In der Praxis heißt es für uns bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, dass wir jede Information, die wir aus einem Leak ziehen und die wir auch nutzen für unsere Berichterstattung, dass wir die einem Prüfungsprozess unterziehen. Dass wir schauen, können wir die Authentizität durch andere Quellen bestätigen, durch öffentliche Datenbanken, durch Gerichtsurteile oder zum Beispiel auch durch menschliche Quellen, die uns bestätigen können, den Inhalt bestätigen können. Und dann kurz vor der Veröffentlichung gibt es dann natürlich auch den letzten Art Check, indem wir nämlich die Personen oder Behörden, über die wir schreiben, anschreiben und in langen Listen ihnen auch Dinge vorhalten, wie man im Jargon sagt. Das sind dann so Sätze wie, ist es korrekt, dass Sie am so und so vielten eine E-Mail an Herrn so und so mit der E-Mail-Adresse so und so geschrieben haben, in der Sie Zitat und dann das Zitat geschrieben haben. Wenn man da, also das ist doch die letzte Möglichkeit und da gibt es durchaus in der Praxis oft Fälle, wo man dann nach so einem Vorhalt dann auch Teile dann einfach weglässt, weil man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass dieser Teil authentisch ist. Aber ich glaube oder ich bin mir sicher, dass die journalistische Verantwortungsbewusstsein genau das gebietet, dass man da sehr, sehr vorsichtig ist und nur die Dinge und Informationen veröffentlicht, die man auch gegenchecken kann.
Jetzt ist ja für mich als Nutzerin oder Nutzer trotzdem so, dass es schwer nachzuvollziehen ist. Also ich fand das bei den Panama Papers zum Beispiel sehr eindrucksvoll. Da kamen ja die Nachrichten raus und dann wurde sofort aber auch kritisiert, naja, das ist aber nur so ein kleiner Ausschnitt und warum wurden jetzt ausgerechnet diese Personen ausgewählt, die da oder Institutionen, die da beobachtet wurden. Und als Konsument habe ich dann diese beiden, also ich habe die Leute, die über das Leak berichten und sozusagen die Kritik daran und ich kann mich ja gefühlt jetzt eigentlich nur dafür entscheiden, einem zu glauben oder habe ich eine andere Wahl als Konsument, irgendwie zu erfahren, wer jetzt die Wahrheit sagt?
Ich glaube, man braucht natürlich erstmal ein Grundvertrauen in Qualitätsmedien. Dieses Grundvertrauen müssen wir als Journalisten uns natürlich auch erarbeiten. Und das heißt aber auch bei solchen Leaks, dass wir auch dieses Vertrauen nicht immer nur voraussetzen können, sondern das hat bei den Panama Papers zum Beispiel auch geheißen, dass wir nicht nur Artikel veröffentlicht haben, sondern dass wir für die entscheidenden Stellen, die Knackpunkte einer Geschichte, auch dann die Originaldokumente veröffentlicht haben. Wir haben uns aber gleichzeitig auch dagegen entschieden, diesen ganzen Datenberg zu veröffentlichen, was damals 2,6 Terabyte waren, eben aus genau diesem Grund, dass wir nicht jede Seite überprüfen können, dass wir nicht die Authentizität jeder Seite garantieren können, das ist der erste Punkt. Und zweitens, dass wir auch nicht das öffentliche Interesse in jeder Seite sehen. Ich finde, der erste Schritt der Überprüfung ist immer erstmal, ist es authentisch, können wir es überprüfen? Und wenn da die Antwort lautet ja, dann ist die zweite Frage, besteht denn ein öffentliches Interesse daran, dass genau dieser Tatbestand öffentlich wird? Und wenn da die Antwort auch wieder ja lautet, ist es in meinen Augen sogar die Pflicht eines jeden Journalisten, darüber zu berichten.
Jetzt haben wir aber gelernt, sozusagen, dass Leaks, also jetzt in der jüngsten Vergangenheit, auch eingesetzt werden für andere Ziele, als nur eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Geheimnis an den Tag zu bringen. Das heißt, für jemanden, der darüber berichtet, müsste ja vielleicht auch die Motivation eine Rolle spielen. Also warum hat der Informant mir jetzt dieses Leak zugespielt? Unterscheiden Sie da zwischen guten und schlechten Leaks nur aufgrund der Motivation auch?
Offen gesagt sollte in meinen Augen die Motivation eines Überbringers nicht wichtiger sein als die Botschaft selber. Sprich, wenn die übergebenen Daten authentisch sind, also man sie überprüfen kann, dass sie nicht gefälscht sind und öffentliches Interesse besteht, dann spielt es für mich erstmal keine Rolle, was für eine Motivation die Quelle hat. Ob es pure Rache ist, ob es eine private Fehde ist, ob es eine arbeitsrechtliche Schlacht ist oder womöglich irgendwelche Geheimdienste irgendwas lancieren wollen. Ich glaube, es wäre sogar fahrlässig oder es wäre auch falsch, wenn wir als Journalisten dann jetzt aufgrund von dem Überbringer darüber urteilen, ob wir jetzt dann eine Nachricht oder eine Information veröffentlichen, wohlgemerkt eine Information, die wir überprüfen konnten. Das halte ich für falsch.
Das heißt, Sie lehnen Leaks gar nicht ab oder können Sie sagen, wann Sie Leaks ablehnen würden?
Ich würde einen Leak, wenn jemand auf mich zukommt, mir Informationen anbietet, für die er wohlgemerkt kein Geld will, weil wir zahlen kein Geld für Informationen, dann würde ich immer erstmal sagen, ja, schaue ich mir an. Und dann würde für mich so ein ganz normaler Prozess losgehen. Ich würde schauen, ist das Material authentisch? Kann ich es überprüfen? Und dann ist aber wirklich die Frage, ist es von öffentlichem Interesse? Und wenn das Überthema von öffentlichem Interesse ist, ist dann auch immer noch die Frage, muss jede einzelne Information daraus öffentlich werden? Wenn man sich zum Beispiel anschaut, vor einigen Jahren hat WikiLeaks mal Informationen der saudischen Regierung veröffentlicht, die saudische Regierung über ihre Bürger sammelt. Das fand ich an sich ein spannendes Thema, weil es gezeigt hat, wie sehr dieser Staat seine Bürger überwacht und ihnen misstraut. WikiLeaks hat aber in diesem Zusammenhang auch Informationen veröffentlicht, wo es zum Beispiel darum ging, dass der Staat Informationen gesammelt hat, welcher Bürger zum Beispiel homosexuell ist. Was es in einem Land wie Saudi-Arabien sehr, sehr schnell zu einem Problem werden kann, wenn es öffentlich wird. Dass man zum Beispiel mit den Nachbarn Probleme kriegen kann. Und da wäre für mich der Punkt gewesen, das Oberthema fand ich berichtenswert. Aber diese Details, die hätten in meinen Augen nicht veröffentlicht werden dürfen.
Dann noch ganz kurz die letzte Frage. Was wünschen Sie sich für als nächstes Leak?
Boah, da gibt es so viele. Ich würde mir ganz persönlich nach so vielen Steueroasen-Leaks noch ein Leak aus einer der größten Steueroasen oder der wichtigsten wünschen, nämlich aus einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, zum Beispiel aus Delaware, Nevada oder auch aus einer Überseeterritorium Großbritanniens, nämlich den britischen Jungferninseln. Ich denke aber auch, dass es im Bereich von Geheimdiensten noch sehr, sehr viel im Argen liegen könnte und hoffe auch, dass es da womöglich, während wir jetzt reden, schon Mitarbeiter gibt, die, wenn sie den Missstände sehen, sich überlegen, wie sie diese öffentlich machen könnten und womöglich Journalisten Material zuspielen könnten, die Missstände belegen.
Also, liebe Geheimdienstmitarbeiter und Steueroasenbetreiber, wir wären sehr interessiert an Ihren Leaks. Also sowohl wir hier bei breitband@deutschlandfunkkultur.de als auch Frederik Obermeier vom Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, mit dem ich gestern über die vergifteten Leaks gesprochen habe. Vielen Dank dafür. She was alone.